Brauchen die Grünen eine Jette Nizat und einen Cem Özdemir?
Sie brauchen auf jeden Fall mich.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
davon machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich die totale absolute Mehrheit.
Das war sicher.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und herzlich willkommen zu Absolute Mehrheit, eurem allerliebsten Politik-Podcast. Ich bin Jan Schippmann und heute wird es vielleicht ein bisschen wild. Jette Nizat muss quasi nur das Handy in die Hand nehmen und schon geht's rund. Egal ob auf Instagram, auf TikTok oder auf X. Warum die Chefin der Grünen Jugend so polarisiert und welchen wichtigen Job sie hauptberuflich macht, das klären wir heute. Herzlich willkommen, Jette Nizat.
Hallöchen, ich freue mich, dass ich da bin.
Schön, dass Sie da sind. Heute soll es hier primär um Inhalte gehen, aber den ein oder anderen kontroversen Take lieben wir ja natürlich auch. Und mit kontroversen Takes kennen Sie sich aus. Da gab es von Ihnen in den letzten Monaten so einige von. Wie viel Provokation braucht Politik Ihrer Meinung nach?
Oh, ich glaube, dass ja die Frage auch ist, von wem eine Provokation kommt und wie sie genommen wird. Also es ist ja einfach zum Beispiel eine Taktik von Rechten, den Diskurs auch immer weiter nach rechts zu verschieben. Wenn dann von links gar nichts kommt, dann ist es natürlich ein Problem. Ich glaube aber auch, dass ich die Provokation ja nicht mache, der Provokation willen, auch wenn das viele glauben, sondern ich mache ja manchmal auch einfach Dinge für ein jüngeres Publikum, als andere Leute das denken. Und dann ist vielleicht Tweets für die einen oder anderen Leute auch Provokation und für jüngere Leute vielleicht auch einfach lustig.
Jetzt ist es häufiger vorgekommen, dass sie sich entschuldigen mussten. Vor kurzem musste wegen der schwierigen Wortwahl ein Video zum Thema Israel und Gaza umgeschnitten werden. Früher haben sie auch mal einen Tweet gelöscht. Wie oft denkt man sich, fuck, das war jetzt zu doll?
Bei dem Video war das auf jeden Fall der Fall. Das war einfach ein Fehler, der uns unterlaufen ist. Das ist auf jeden Fall so. Bei allem anderen sehen andere Leute öfter das Problem größer, als ich es sehe. Und dann denke ich mir eher so, ach man, fuck, jetzt reden wir schon wieder im Pulli statt über Polizeigewalt. So, das war ja nie das, was ich wollte. Dann denke ich mir schon so, das ist irgendwie blöd, aber genau.
Vielleicht reden wir heute wegen eines Pullis über Polizeigewalt, man weiß
geil.
Es nicht. Jetzt lehnen sich Politikerinnen und Politiker immer mal aus dem Fenster und bekommen dafür Gegenwind. Also in Friedrich Merz nehmen die Leute seine kleine Paschas immer noch übel. Und sind wir da vielleicht manchmal auch einfach als Gesellschaft zu empfindlich oder soll quasi immer nur der gecancelt werden, der nicht meine politische Meinung hat?
Gecancelt werden sollte, wer Menschen diskriminiert, wer Menschen strukturell abwertet. Und ich glaube, da gehören Aussagen von Friedrich Merz auf jeden Fall dazu. Ich glaube aber, dass vor allem darum geht, wohin man ja tritt. Also wenn Friedrich Merz Geflüchtete beleidigt, tritt er immer nach unten. Und ich habe versucht und es, glaube ich, auch geschafft, immer nach oben zu treten mit allem, was ich gemacht habe. Und ich würde sagen, das ist, was einen guten Witz, aber auch eine gute Provokation ausmacht.
In ihrer Twitter- oder Ex-Bio steht, bekommt kein Steuergeld. Und bei TikTok steht Ähnliches. Ist das der häufigste Vorwurf aller, so eine wird mit meinem Geld bezahlt?
Ja, tatsächlich. Also ganz oft denken Leute einfach, ich sitze im Bundestag. Vor allem bei der Situation, wo Julia Klöckner mir meinen Bundestagsausweis vielleicht aberkennen wollte, waren alle so, und die wird mit meinem Steuergeld bezahlt. Und ja, ich werde mit keinem Steuergeld bezahlt. Ich bin keine Abgeordnete, sondern Vorsitzende einer Jugendorganisation. Ich dachte, es wäre einfach witzig, das da reinzuschreiben.
Anders als viele denken, verdienen sie ihr Geld zu großen Teilen mit einem normalen Job. Und zwar welchem?
Genau, ich arbeite nebenbei noch in der Geflüchtetenhilfe. Leider schaffe ich es aber nicht so viel, dass es tatsächlich mehr Geld ist, als was ich bei der Grünen Jugend bekomme. Ich kriege 1.000 Euro im Monat als Bundesvorsitzende der Grünen Jugend und stocke das ein bisschen auf nebenbei in der Geflüchtetenhilfe. Früher habe ich dort aber Vollzeit gearbeitet.
Dumme Frage, aber wird die Geflüchtetenhilfe nicht auch mit Steuergeld bezahlt?
Okay, das ist ein fairer Punkt. Ja, das stimmt.
Also vielleicht nochmal irgendwie einen kleinen Disclaimer in die Bio hauen. Aber das ist die beste Überleitung, weil das Thema schließt jetzt nahtlos an.
Wenn Asylsuchende nach Deutschland kommen, werden sie in der Regel erst einmal in eine Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht. Dort müssen sie bis zum Ende ihres Asylverfahrens bleiben. Maximal soll es im Regelfall 18 Monate dauern. Viele davon sind über 90% ausgelastet. Und Probleme gibt es dort reichlich. Geflüchtete müssen oft lange in engen, provisorischen Unterkünften bleiben, auch weil Wohnraum fehlt. Kommunen berichten über überforderte Behörden, fehlende Schul- und Kitaplätze und immer mehr gesellschaftlichen Widerstand gegen neue Einrichtungen.
Sie arbeiten in der Geflüchtetenhilfe und insbesondere mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen unter 18. Was ist da Ihre konkrete Aufgabe?
Früher habe ich eine Geflüchtetenunterkunft geleitet. Das waren also 10 Jungs, die unter 18 waren. Da war einfach sowohl Personalplanung, aber auch Ausflüge organisieren, Deutschunterricht machen, mit den Jungs kochen. Ist ja einfach für die, die sind ja ohne jegliche Familienmitglieder in den meisten Fällen da. Das heißt, bedeutet es auch einfach, ein Zuhause zu geben, Sicherheit zu geben, mit ihnen über ihr Ankommen zu sprechen, einen Schulplatz zu organisieren, Arzt organisieren, also alles, was normalerweise vielleicht auch Eltern tun würden. Und heute bin ich vor allem noch da quasi, um extra Spiele zu machen oder mal eine Nachtschicht, dann Abendessen zu kochen. Also genau, heute habe ich nicht mehr so umfangreiche Aufgaben.
Was ist die größte Herausforderung in dem Job?
Es ist gar nicht so herausforderungsvoll. Früher fand ich am herausforderndsten zu sehen, wie man so krass für einzelne Menschen kämpft und dann immer wieder aber von einem System irgendwie passen muss und das System quasi nicht darauf passt, was ich all den Jungs, die ich jemals betreut habe, gewünscht hätte für Deutschland. Also viele von denen kamen aus Syrien, kamen aus dem Kriegsgebiet, kam aber auch zum Beispiel als Kurden aus der Türkei, haben ganz schlimme Dinge zu Hause erlebt, wurden zum Teil gefoltert, Mädchen, die vergewaltigt wurden. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die es nicht so schwierig haben in Deutschland, ihnen immer wieder erklären zu müssen, wie schwierig es aber ist, dass sie über ein Jahr auf dem Schulplatz warten müssen und so. Da kann ich nichts für, aber es ist dann trotzdem meine Aufgabe, es denen zu erklären. Und gleichzeitig bin ich für die ja irgendwie Deutschland. Also die denken, ich könnte ihnen jetzt einfach einen Schulplatz besorgen und ich würde es einfach nicht genug probieren. Und das ist natürlich dann immer blöd.
Wir wollen heute nicht über Migrationspolitik im Ganzen sprechen, sondern primär darüber, was ich bei der Unterbringung dringend verbessern muss. Wie läuft das denn ab? Ich komme mal, ich sage, als unbegleiteter 16-jähriger Geflüchteter aus Syrien in Berlin an. Was passiert dann?
Also im Idealfall wissen sie entweder, wo sie sich melden müssen. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. In den meisten Fällen werden sie einfach aufgegriffen von Passantinnen, die dann beispielsweise die Polizei rufen. Und dann gibt es eine Einrichtung in Berlin, in die man gebracht wird, wo quasi die Erstsortierung passiert. Da wird man dann geschätzt, wie alt man ist. Also weil erstmal kann theoretisch jeder behaupten, dass die Person minderjährig ist. Da wird dann eine qualifizierte Alterseinschätzung vorgenommen. Also ist man wirklich unter 18 oder nicht. Und dann wird man in so eine genannte Clearing-Unterkunft vorsortiert. Das bedeutet, das ist das, wo ich auch gearbeitet habe, wo man dann schaut, genau, gibt es Krankheiten, finden wir einen Schulplatz, also ein erstes Ankommen und ich sag mal organisatorisches Ankommen vor allem. Und da soll man eigentlich auch nicht so lange bleiben, eher so 3 Monate. Und dann soll man weiterkommen in eine normale Jugendhilfeeinrichtung, also wo quasi auch deutsche Kinder, die beispielsweise in ihren Familien nicht mehr sein können, aufgehoben sind. Aber es gibt auch spezielle Einrichtungen, da wird eben geschaut, welcher Bedarf hast du? Bist du schon eigenständig? Kannst du alleine kochen? Kannst du alleine aufstehen? Oder brauchst du vielleicht ein bisschen mehr Betreuung? Und genau, und die soll dann eigentlich weiter sortiert werden, so ein bisschen. Die Realität ist aber, dass das nicht so funktioniert, weil das System total verstopft ist und da gar nicht an der Reihe der Geflüchteten, sondern das ganze Jugendhilfesystem in Deutschland ist einfach so kaputt, dass es keine Plätze mehr gibt und dadurch die Leute sehr, sehr lange in diesen Clearing-Einrichtungen bleiben.
Werden die dann, keine Ahnung, ich komme in Berlin an, werden die dann vielleicht auch dann nach, weiß ich nicht, Oberhausen weiter verteilt, weil da jetzt Plätze frei sind? Oder wie läuft das ab?
Also wenn man in Berlin ist, gibt es eigentlich eine Verteilung in die Bundesländer. Mhm. Viele Leute haben aber Verteilhindernisse. Das heißt, wer zum Beispiel schon Familie hier hat oder vielleicht auch besonders krank ist oder andere spezielle Gründe hat, kann quasi in dem Ort bleiben, wo er ist. Ähnlich wie es auch im Dublin-Verfahren quasi der Fall wäre für erwachsene Geflüchtete. Und früher wurden Verteilverfahren auch ausgesetzt bzw. freiwillig gemacht. Das Problem ist, dass ganz oft mit Polizeigewalt auch da verteilt wird. Das heißt, die Kids wollen ja aus ihrer Unterkunft dann einfach nicht mehr raus und wurden aber dann auch in Handschellen und unter Gewalt quasi in ein Auto gesetzt und auch in ein anderes Bundesland gebracht. Und da haben sich zum Glück in Berlin viele Träger, unter anderem auch mein damaliger, geweigert, das eben durchzuführen und sich dieser Verteilung verweigert, weil sie sagen, Kinder brauchen einen sicheren Ort und so quasi mitgenommen zu werden, das kann kein sicherer Ort sein. Genau, und deshalb wurden dann Verteilungen sehr lange ausgesetzt.
Also die sind dann quasi in der Unterkunft angekommen und haben dann irgendwie 3 Monate da verbracht und haben dann schon vielleicht Freunde gefunden und so. Und dann wollen sie aber nicht woanders hin. So.
Genau.
Wie läuft das denn im Idealfall? Also ich gehe davon aus, wenn die 18 werden, müssen die da raus.
Das kommt drauf an. Also unsere Jugendhilfe geht nicht nur, bis man 18 Jahre alt ist, sondern man hat eigentlich auch einen Anspruch darauf, länger als 18 betreut zu werden, wenn man diese Betreuung eben auch braucht. Das Problem ist, wenn Kinder oder Jugendliche zu uns kommen, die sehr knapp vor dem 18. Geburtstag stehen, schafft man es oft nicht, mit den bestehenden Hürden, denen diese weitere Hilfe zu besorgen. Dann passiert es ganz oft, dass tatsächlich die an ihrem Geburtstag an eine große Unterkunft, also dann ans DRK oder ähnliche, übergeben werden müssen. Und dann haben wir auch keine Handhabe mehr darüber, was mit denen weiter passiert. Das Problem da ist, in diesen riesigen Unterkünften, die wir auch kennen, Tegel oder andere, die man eben aus dem Fernsehen kennt, da gibt es kaum Betreuung von Sozialarbeitenden. Da gibt es dann 2 Sozialarbeitende für, ich glaube, über 100 Geflüchtete. Und da kann natürlich dann kein spezifischer Augenmerk drauf gelegt werden, wie es diesen Kindern und oder diesen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dann geht. Und genau, da wird man schon auch, würde ich sagen, seiner Verpflichtung in Deutschland nicht bewusst, auch junge Menschen, also nur wenn man 18 wird, wird man ja nicht plötzlich eigenständig so.
Aber wie sieht das denn so aus in so einer Einrichtung? Ist es dann quasi, stelle ich mir so vor, wie so ein Hostel mit so Doppelstockbetten und wie sieht das aus?
Leider ja, leider haben Sie recht, weil es eine krasse Standardabsenkung, heißt es, gab. Also eigentlich gibt es sehr starke Regularien, wie Kinder und Jugendliche untergebracht werden dürfen. Und weil aber so viele Menschen gekommen sind, dürfen die mittlerweile eben in genau so Strukturen untergebracht werden, wo zum Beispiel nachts keine Betreuung, sondern nur noch ein Sicherheitsdienst da ist. Und man muss hier überlegen, man arbeitet ja mit Kindern und Jugendlichen, die haben Traumata erfahren, die haben schlimme Sachen auf der Flucht erlebt. Da kann es auch, also die halten sich nicht unbedingt an Uhrzeiten, wie da psychologische Hilfe benötigt wird. Und wenn dann gerade nur ein Sicherheitsdienst da ist, ist das zum Beispiel total schlimm für die Jugendlichen, der ist ja auch gar nicht geschult. Es gibt aber auch Einrichtungen, wie zum Beispiel meine damals, wenn Träger darauf Acht geben und eben einen Satz dementsprechend an Geld auch verlangen, dass da zum Beispiel, wir hatten Zweierzimmer, in denen untergebracht wurde, eine Möglichkeit, dass sie selber kochen könnten. Also wie soll man eigenständig werden, wenn eigentlich 3 Mahlzeiten am Tag einem vorgesetzt werden von irgendeinem Caterer, die meistens auch noch zu wenig sind, weil Jugendliche doch gerne mehr essen.
Aber es klingt schon auf jeden Fall vom Standard her deutlich angenehmer als beispielsweise Tegel, haben Sie gerade schon genannt. Da gab es vor kurzem eine RTL-Doku über das größte Flüchtlingsheim Deutschlands. Da leben mehr als 3000 Menschen. Und die Recherche hat gezeigt, die Geflüchteten dort haben kaum Privatsphäre. Die Räume haben keine richtigen Wände oder Türen. Das Essen kommt manchmal gefroren auf den Tisch. Und außerdem steht die Flüchtlingsunterkunft schon länger wegen Problemen mit Gewalt und Drogen in der Kritik. Die Recherche hat außerdem ergeben, dass Tegel das Land Berlin täglich rund 1 Million Euro kostet. Das sind ja Unmengen an Geld und dann für miese Zustände. Investieren wir da einfach an den falschen Stellen?
Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir an Stellen investieren, wo tatsächlich auch die Geflüchteten mehr was davon haben. Also Tegel war ja eigentlich mal als Übergangslösung gedacht und jetzt existiert es seit, ich glaube, 3 Jahren mittlerweile oder so. Und wir plädieren natürlich für eine dezentrale Unterbringung zum Beispiel. Das kostet dann nicht unbedingt weniger Geld. Das möchte ich gar nicht behaupten, aber es sorgt zumindest dafür, dass es Sicherheitsstandards gibt. Auch gerade für die Kinder und Jugendlichen in Tegel ist es ein furchtbarer Ort. Es gibt kaum sichere Flächen, wo man spielen kann, wo man alleine ist, wo man geschützt ist. Und das ist nicht nur in Tegel so, sondern in vielen Unterkünften deutschlandweit, dass da keine gesicherten Kinderschutzstandards zum Beispiel gelten, du keine Hausaufgaben machen kannst, keinen Ort hast, wo du zum Beispiel ein Badezimmer nur mit deiner Familie hast, statt mit ganz vielen fremden Menschen zu teilen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dafür Geld ausgeben, aber dann in Unterkünften, die tatsächlich für alle Menschen auch sicher sind.
Wenn Sie jetzt persönlich die absolute Mehrheit hätten, wie unser Podcast heißt, und was ändern könnten, was sind da so die wichtigsten Punkte, die Sie gerne anders gestalten würden?
Keine Massenunterkünfte mehr, das würde ich sagen, der größte Punkt. Also tatsächlich dezentrale Unterbringung und vor allem auch eine Unterbringung, die schneller nur in Familien ist. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch Familien schneller Arbeitserlaubnisse bekommen könnten, damit die Eltern beispielsweise in der Lage sind, selber eine Wohnung zu finanzieren, auf dem Berliner Mietmarkt teilzuhaben. Und ich finde, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber was mir ganz wichtig ist für Kinder und Jugendliche ist vor allem, dass auch keine Abschiebungen aus Schutzorten stattfinden. Das bedeutet, gerade schieben wir aus Schulen ab, aus Frauenhäusern, aus Ähnlichen. Das ist einfach, es kann nicht sein, dass wir aus solchen Orten Kinder und Jugendliche abschieben. Wir finden, Kinder und Jugendliche sollten überhaupt nicht abgeschoben werden, aber schon gar nicht aus solchen Schutzorten.
Man merkt ja, wie groß das Thema Migration jetzt im letzten Bundestagswahlkampf war. Man merkt auch einen gewissen Stimmungsumschwung über die letzten Jahre hinweg. Ich glaube, ich habe da eine Zahl aus dem ARD-Deutschland-Trend im Kopf, dass ich vor einigen Monaten noch 3/4 der Deutschen eine grundlegend andere Migrationspolitik wünschen. Und jetzt reden wir über Jugendliche, jung, männlich und in prekären Lebensumständen. Diese Gruppe wird statistisch am häufigsten strafrechtlich auffällig. Wie prägt das Ihre Arbeit?
Natürlich ist die Frage für viele junge Menschen, wenn die hier ankommen und wenn sie dann aber keine Perspektive sehen, sie können nicht zur Schule gehen, ihnen wird langweilig, sie kriegen wenig Kulturangebote und all das, dann ist ja auch einfach eine Straffälligkeit viel wahrscheinlicher, als würden wir die Menschen vernünftig unterbringen, vernünftig versorgen, vernünftig auch mit psychologischer Hilfe ausstatten. Also ich glaube, das ist schon auch einfach ein hausgemachtes Problem, was wir da haben, wenn wir uns um die jungen Menschen, die hierher kommen, nicht kümmert. Und gleichzeitig muss man ja schon auch sagen, jeden Tag stirbt zum Beispiel eine Frau ja fast bei einem Femizid. Und ich glaube, da immer nur auf diese eine Seite der Medaille zu gucken. Wir haben auf jeden Fall ein Problem bei jugendlichen StraftäterInnen, aber wie sehr der Diskurs auf diese eine Gruppe gemünzt wird, ist auch verheerend, weil wir dadurch ganz viele Gruppen ausblenden und das ist vor allem, was die Gruppen ein, das ist vor allem eine Männlichkeit und dass wir einen generellen Problem, würde ich sagen, mit einer männlichen Dominanz in dieser Gesellschaft haben, die vor allem durch Gewalt ausgelebt wird. Und ich glaube, da muss man sich spezifische Gruppen selbstverständlich angucken, aber da kann man nicht die ganze Zeit nur auf eine Gruppe gehen.
Heidi Rechnick war mal hier und hat gesagt, das Problem sind Männer. Trotzdem muss die politische Linke das Thema kriminelle Geflüchtete nicht offener angehen, um auch den Rechtsaußen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wenn man sich mal die Zahlen anguckt, Zuwanderer aus der Gruppe Asylbewerber, Geduldete und Irreguläre machten 2023 13% der Tatverdächtigen bei schweren Körperverletzungen im öffentlichen Raum aus. Ihr Bevölkerungsanteil liegt da deutlich drunter und bei Afghanen und Syrern war die Quote gemessen am Bevölkerungsanteil etwa 10-mal höher als im Durchschnitt. Ist das nicht was, wo man sich auch mit auseinandersetzen muss?
Man muss sich das auf jeden Fall anschauen und ich würde mir wünschen, dass es keine Kriminalität gibt. Aber die Frage ist ja auch, wie kommt man in Kriminalität und was bieten wir eigentlich für Möglichkeiten, nicht in Kriminalität abzurutschen? Das bedeutet auch, wenn ich keine Arbeitserlaubnis habe, natürlich ist es dann für mich einfacher, zum Beispiel in ein Drogengeschäft einzusteigen. Natürlich werde ich dann eher geprägt von Menschen, die mir vielleicht auch einfaches Geld versprechen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den wir halt, wie gesagt, hausgemacht auch im System haben. Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich mir wünsche, dass es ein vernünftiges Strafverfahren gibt. Und das wünsche ich mir für alle Menschen. Und ich glaube, dass wenn wir die ganze Zeit aber dann nur über Abschiebung diskutieren, was ja dann immer der nächste Punkt ist, dann erhalten wir ja keine Gerechtigkeit. Also wenn wir einfach versuchen, möglichst viele Leute aus diesem Land und zum Beispiel nach Afghanistan zu bringen, die hier vielleicht auch schlimme Sachen gemacht haben, dann führt es ja einfach nur dazu, dass die ganze Welt unsicherer wird. Ich glaube an unser Justizsystem und ich glaube an unser Gerichtssystem. Und das würde doch bedeuten, dass wenn wir Menschen tatsächlich verurteilen, dass es hier keine Korruption gibt, dass hier tatsächlich Menschen eine gerechte Strafe absitzen. Und wir glauben ja auch eigentlich an den Gedanken von Resozialisierung. Und ich glaube auch, das müsste im Justizsystem noch mehr werden. Aber das stehen wir diesen Gruppen überhaupt nicht zu. Das stehen wir ja eigentlich nur quasi Menschen, die quasi Deutsche sind, zu. Und ich glaube, da ist der Fehler im System.
Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Geflüchtete auch mit Traumata nach Deutschland kommen, ja, da ist natürlich eine psychologische Betreuung maßgeblich auch wichtig. Also ich meine, man verliert, wenn man, glaube ich, viele Gewalterfahrungen machen musste, auch ein Stück weit den Bezug zu Normalität. So. Wenn man alleine jetzt als Deutscher versucht, einfach, man hat ein stabiles Einkommen, man wohnt hier, man hat einfach das Gefühl, oh, ich habe jetzt den Bedarf auf einen Therapieplatz. So, ich möchte gerne in Therapie gehen.
Ist schwierig.
Da suche ich mich auch teils monatelang, telefoniere ich mich durch Nummer über Nummer über Nummer. Wie schafft man es denn, diesen Menschen überhaupt in der Menge ein therapeutisches Angebot zur Verfügung zu stellen? Weil ganz ehrlich, so wie das klingt für mich wie ein aussichtsloser Kampf, wenn man überlegt, wie viel Bedarf da ist und wie wenig wir überhaupt anzubieten haben.
Jetzt werden wir leider ein bisschen technisch, aber es wäre gar nicht so schwierig, mehr psychologische Angebote in Deutschland zu machen. Gerade wenn wir über Kassensitze sprechen, sind die seit den 90er Jahren nicht erhöht worden. Das bedeutet, es wurde überhaupt keine Anpassung vorgenommen daraus, wie viele PsychologInnen wir eigentlich brauchen. Für Kinder- und Jugendtherapeutinnen wird das jetzt neuerdings hoffentlich demnächst gemacht, aber für ErwachsenenpsychologInnen wurde das sehr lange nicht gemacht. Da könnte man ja einfach mal überlegen, ob seit den 90ern vielleicht der Bedarf gestiegen ist. Ich würde für meinen Teil sagen, ja. Und ein Problem ist zum Beispiel auch, dass auch da total die Kosten gespart werden. Also wenn ich Kinder hatte, die sagen, ich würde eigentlich gerne mal mit jemandem sprechen, dann hatte das monatelange Wartezeiten, außer sie waren selbst- oder fremdgefährdend in akuten Fall, aber weil jemand zum Beispiel nur Albträume hatte oder vielleicht auch gefoltert wurde, dann hat die Person nicht direkt einen Platz in einem psychologischen Angebot bekommen, weil einfach die Zahlen so begrenzen und es gibt ein Problem von Ausbildung von Psychologinnen, die Fremdsprachen sprechen, da muss man dann mit DolmetscherInnen arbeiten, aber es gibt nicht unbedingt quasi zu wenig Psychotherapeutinnen oder so, sondern vor allem ein zu geringes Angebot, um die auch wahrnehmen zu können.
Apropos geringes Angebot, Sie haben gerade schon gesagt, dezentrale Unterbringung wäre eigentlich viel, viel wichtiger, um Leute hier vernünftig zu integrieren. Gleiches Spiel, wenn ich eine Wohnung mit einem guten Job und einem guten Einkommen momentan suche in Großstädten, auch da verliere ich teilweise den Verstand, weil ich einfach keine finde, weil es einfach kein Angebot gibt. Wie soll denn ein Geflüchteter dann eine Wohnung bekommen?
Großes Problem ist ja, dass wir gerade Geflüchtete gegen Alleinerziehende, gegen beispielsweise obdachlose Menschen ausspielen und wir die ganze Zeit sagen, na, aber der hat eine Wohnung verdient, der hat eine Wohnung verdient und wir müssen dieses Ausgrenzungsspiel auf jeden Fall lassen und dafür müssen Berliner Wohnungen endlich dem Mietmarkt zugeführt werden. Das heißt, viele stehen ja gerade für Spekulationen einfach leer, auch teilweise mehr als ein oder zwei Jahre, weil die Leute eben damit spekulieren. Ich finde, warum sollten diese Menschen weiter eine Wohnung haben, wenn sie die nicht dem Berliner Mietmarkt zur Verfügung stellen. Wir sind ja auch große Freunde von Enteignung. Das bedeutet nicht, dass da mehr Wohnungen bei entstehen, aber zumindest, dass Wohnungen günstiger werden. Also wenn Vonovia gerade 150 Euro deiner Miete einfach nutzt, damit ihre Aktionäre in Urlaub fahren können, statt dass du irgendwie wohnst oder Häuser saniert werden, dann denke ich mir, kann ich die 150 Euro gut selbst behalten. Wohnungen in Berlin sind auch einfach teuer, aber natürlich, wir müssen auch neu bauen.
Ich meine, es betrifft ja nicht nur Berlin, es gibt ja in ganz Deutschland Geflüchtete, die, oder auch generell Menschen, die gerne Wohnungen hätten. Und ich glaube, für Berlin ist die Leerstandsquote sogar noch relativ gering. Ich glaube, es braucht irgendwie immer so eine gewisse Quote, damit überhaupt auch eine Fluktuation möglich ist. Da brauchst du auch eine Leerstandsquote. Und bei Spekulationen ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, da sind sich, glaube ich, die meisten Leute einig, dass das nicht gerade förderlich ist für Menschen. Genau, also Mietmarkt ist ein Thema, Unterbringung ist ein Thema. Was ich mir in der Vorbereitung zu dieser Folge angeguckt habe, ist ihren Instagram-Account. Und nach Beginn des brutalen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben sie auch ukrainische Geflüchtete am Hauptbahnhof in Berlin betreut. Ich habe immer alle Story aus dem Insta-Archiv dazu reingezogen. Sie schienen da verdammt wütend auf die Behörden gewesen zu sein. Wie ist das abgelaufen?
Ich war verdammt wütend auf die Behörden und ich bin es ehrlich gesagt auch immer noch. Und ich glaube, der Punkt, der mir so am allermeisten in Erinnerung geblieben ist, war eine Nacht. Also wir hatten quasi eine Kids Corner, hieß das. Das war der Ort, wo Mütter ihre Kinder auch mal kurz abgeben konnten, Essen holen konnten, Tickets holen konnten, einfach kurz auch chillen konnten und wissen konnten, ihre Kinder waren da in Sicherheit. Und ganz viele Menschen brauchten am Anfang Übernachtungsmöglichkeiten, weil es keine gab in dem Sinne. Es gab so Züge, die aber für Kinder quasi eigentlich komplett ungeeignet waren, wo die nicht in Sicherheit waren. Und da gab es aber nicht mal genug Decken vom Senat oder so. Nicht nur, dass der Senat es nicht geschafft hat, irgendwo Feldbetten oder irgendwas aufzubauen, sondern ich konnte Müttern mit Kindern nicht mal sagen, okay, ihr könnt hier auf dieser Bank sitzen bleiben für die Nacht, aber hier habe ich zumindest 3 Decken für euch. So, es war nicht möglich, genug Decken zu besorgen. Und da habe ich mich schon gefragt, inwieweit quasi die Berliner Behörden imstande waren, überhaupt da vernünftig drauf zu reagieren. Am Anfang wurde alles von Ehrenamtlichen getragen. Diese Kids Corner wurde von Ehrenamtlichen aufgebaut. Alles, was an Essen da war, haben Leute einfach Sandwiches vorbeigebracht oder so, was ja auch ein totales Sicherheitsrisiko ist. Hätten Nazis einfach mal beschlossen, da ein paar Sandwiches zu schmieren und ein bisschen Mäusegift reinzumachen oder so, wäre das Ganze richtig schlimm geendet. Am Anfang gab es eine Bettenbörse, wo alle Berliner einfach sagen konnten, ich habe ein Zimmer frei, ich nehme die Leute mit. Das ist eine krasse Solidarität und das ist super, aber ich bin bis heute ehrlich froh, dass niemand dieses System geblickt hat und einfach da Frauen und Kinder mit rausgeschleppt hat. Oder wir wissen nicht, ob das nicht vielleicht passiert ist und dass Behörden nicht in der Lage sind, in so einer Situation für Sicherheit zu sorgen für die Menschen, die hier ankommen, hat mich schon nachhaltig geprägt, würde ich sagen.
Gibt es da so dieses eine Learning, wo man sagen muss, man müsste ja eigentlich immer darauf vorbereitet sein, dass irgendwas Schlimmes passiert und dass es eine große Fluchtbewegung gibt. Aber gibt es da so diesen einen Fakt, den die Behörden einfach peilen müssen?
Keine Strukturen abbauen. Also wir hatten nach 2015, 2016 genug Strukturen, um Menschen unterzubringen. Und dann kamen für 1-2 Jahre halt mal weniger Menschen. Man war so, okay, wir kündigen die Leute einfach alle wieder, super, die Worte sind wieder frei, kostet uns nichts. Auf kurze Sicht stimmt, das hat natürlich dem Berliner Haushalt weitergeholfen. Auf lange Sicht haben wir halt jetzt Tegel, was uns so viel Geld am Tag kostet. Und natürlich muss man nicht alle Struktur aufrechterhalten, aber zumindest Teile von Strukturen und Menschen zu behalten, die wissen, wie man Strukturen aufbaut, würde, glaube ich, weiterhelfen in so Situationen. Wir können ja absehen, dass natürlich große Fluchtbewegungen weiterkommen. Die Klimakrise wird dafür sorgen, dass viele, viele Menschen auf der Flucht sind. Es wird ja nicht gerade auf der Welt weniger Kriege geben. Also die Fluchtbewegungen werden kommen. Die Frage ist nur, möchte Deutschland vorausschauen, Politik machen oder möchten sie nachher Geld dafür bezahlen?
Ich würde sagen, wir atmen einmal kurz durch, weil das ist ein hartes Thema auch. Und wir haben was zum Auflockern, weil wer die letzten absolute Mehrheit-Folgen gehört hat, weiß, das Team hat sich 1-2 Sachen einfallen lassen. Und ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt kommt. Und mir wurde gesagt, ich soll einfach mal anmoderieren, dass jetzt ein Spiel kommt und hier kommen die Spielregeln.
Wie viel kannst du aufzählen? Wir geben euch jeweils eine Kategorie vor, zum Beispiel Automarken. Dann nennt ihr nacheinander eine Zahl, von der ihr glaubt, dass ihr so viele Begriffe aus dieser Kategorie aufzählen könnt. Wer die höhere Zahl nennt, also höher pokert, darf anschließend versuchen, genau diese Anzahl an richtigen Begriffen aufzuzählen. Gelingt es dieser Person, bekommt sie 2 Punkte. Schafft sie es nicht, bekommt der Gegner 1 Punkt. Wer als erstes eine Zahl nennen darf, wechselt sich nach jeder Runde ab. Viel Spaß beim Spielen.
Gottlos.
Ich bin gespannt auf die Kategorien.
Würde ich sagen, Sie fangen an.
Okay.
Was kommt jetzt?
Wie viele verschiedene Wörter für Cannabis kannst du aufzählen?
Ich habe noch nie gekifft.
Noch nie gekifft?
Ich habe noch nie gekifft. Das ist hier ein Problem für mich. 3.
Dann sage ich 5.
Viel Spaß.
Ganja, Weed, Harz, Bubats, Cannabis, Gras. Das waren schon über 5, ne? Würde ich sagen. Ich habe gewonnen. Geil. Nächste Runde. Ich bin auch wirklich kein Kiffer, ne? Muss ich wirklich auch sagen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, ein paar Mal gekifft und ich werde immer müde und will immer nach Hause ins Bett und bin verballert. Deswegen, das habe ich auch wirklich in den letzten Jahren absolut nicht gemacht.
Wie viele Kardashians kannst du aufzählen?
Das ist meine Kategorie.
Drei.
Okay. Dann sage ich jetzt sechs, nur um auf sicher zu gehen.
Scheiße. Also da bin ich raus. Ich bin ein riesiger Blink-182-Fan und ich weiß, dass Travis Barker mit einer Kardashian verheiratet ist, aber ich weiß nicht mit welcher. Aber dann mal die Bühne.
Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, dann natürlich Kris Jenner, Caitlyn Jenner, Kylie Jenner, Kendall Jenner. Wenn die Jenners gelten, ich hoffe schon, aber hier nickt jemand.
Also ja. Für mich heißen die nicht Kardashian. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Wie sind die verwandt?
Das waren nur die Geschwister und die Eltern.
Gottlos. Okay, ja, dann da sage ich neidlos. Das ist
Punkte
nicht,
für mich.
Nicht mein Punkt.
Wie viele Songs von Shirin David kannst du aufzählen?
Ich muss zuerst sagen, ich bin ganz schlecht in Songtexten. Drei.
Ein.
Scheiße, jetzt muss ich anfangen. Babsi Bars. Sie darf das. Ich darf das.
Haben wir ein Timelimit eigentlich?
Ja, der neue mit Chiago, dachte ich jetzt. Atzen. Ich weiß nicht, wie. Ach, ich meine, das war
okay,
jetzt versagt.
Okay, das ist jetzt versagt. Das ist versagt. Ja, mit ja. Ansage, das ist mein Punkt. Atzen und Barbies heißt der, sagt die Regie gerade. Aber das ist dann mein Punkt, den nehme ich gerne. Ja. Weil da hätte ich einfach.
Aber wäre ich nicht zugewusst?
Bauchbeine, Po?
Ah Mann! Ja, klar. Scheiße, der war liegen gelassen.
Wie viele Biermarken kannst du aufzählen?
15. Boah. Weiß ich nicht. Also.
Den Punkt gebe ich hier, sonst suchen wir zusammen.
Also dann gehst du nicht rüber?
Nee.
Okay, dann gehen wir mal los. Einfach mal. Bitburger, Veltins, Warsteiner, Holsten, Becks, Samuel Adams, wenn wir in die USA gehen, Budweiser, was ist einfach noch Flens, hier die ganzen Bayern, Spaten, Wickhühler, Asahi aus Japan, übrigens ein geiles Bier, Kirin aus Japan, geiles Bier, Sapporo aus Japan, geiles Bier, Mythos aus Griechenland, und das sind 15 und ich könnte aber, glaube ich, noch ein bisschen weitermachen.
Ja, ich trinke nur Kölsch, ich komme aus Köln oder Radler, ich kann kein echtes
noch,
Bier trinken.
Eins noch, Gildenkölsch, Gildenkölsch, Gaffelkölsch, Schreckenskammerkölsch, könnte sehr viel Kölsch auch noch machen, das ist auch dann einfach.
Wie viele Kleinparteien kannst du aufzählen?
Oh. Your call.
Fünf?
Sag mal, sieben.
Ja, dann fängst du an.
Fang ich an. Volt gilt immer noch als Kleinpartei, Freie Wähler gilt immer noch als Kleinpartei, das ist ziemlich einfach. Die beiden, dann die Partei, dann die ÖDP, dann die Basis. Was habe ich gesagt? Wie viel brauche ich noch?
Noch zwei.
Die Familienpartei, die Grauen Panther oder die Grauen gibt es, glaube ich, auch immer noch. Die Violetten. Es gab mal diese von dem Weed-Dude hier, die Ansei-Partei, die ist aber nicht zugelassen zur Wahl. Das haben wir auch schon, glaube ich.
Glückwunsch.
Wie viele grünen Parteichefs kannst du aufzählen?
Ehemalige.
Boah. Also ich meine...
Die zwei schaffe ich gerade.
Die zwei kriegt man hin.
Oh je, Leute. Ich hasse Geschichte. Fünf? Sechs? Sieben?
Na gut, dann gebe ich dir den. Dann mach heute.
Okay, Franziska Brandner, Felix Banaschak, die kriege ich noch hin. Cem Özdemir, Claudia Roth, Robert Habeck, Annalena Baerbock, Petra Kelly.
Wann war die denn?
Weiß ich nicht, die war, oder? Brauche ich noch einen?
Weiß ich nicht, sag einfach aus Sicherheit nur einen.
Ja, dann müsste ich noch, ist gar Keller.
Die war nie Parteichefin.
Nicht?
Nein. Wann soll die denn Parteichefin? Die war im Europaparlament in der Fraktionschefin, aber die war niemals Parteichefin.
Ja, dann wird schon schwierig, ne? Aber ich glaube, ich habe sieben, möchte ich an der Stelle sagen. War Toni mal? Nee, oder auch nicht. Wo sind die denn jetzt alle? Wen gibt es denn noch?
Also Toni Hofreiter hat den Europaausschuss letzte Legislatur gemacht, aber mittlerweile. Aber wenn das, war Toni Hofreiter?
Nee.
Glaub nicht.
Aber Ska Keller, dachte ich.
Ska Keller war doch kein Parteichefin. Wann soll die Parteichefin gewesen sein?
Ricarda! Ja. Oh Mensch, wie schlecht bin ich eigentlich?
Okay, ich würde sagen, dafür kriegst du einen Punkt. Ich mache ein Kompromissangebot, du kriegst einen Punkt dafür.
Das ist schlecht von mir hier geleistet.
So.
Wie viele Nudelsorten kannst du eigentlich aufzählen?
Scheiße.
10? Achso, du darfst erst.
Ja, dann nimm den. Ich werde 5 gesagt.
Oh, okay.
Ich bin kein Pasta-Mensch, wirklich gar nicht.
Spaghetti, Linguine, Pappardelle, Rigatoni, Schmetterlingsnudeln.
Die heißen aber nicht Schmetterlingsnudeln.
Ich glaube, die heißen so.
Die haben einen anderen.
Fusilli heißen die.
Ja.
Jetzt bin ich aus dem Konzept. Habe ich Cannelloni schon? Lasagne, diese Muschelnudeln gibt es auf jeden Fall noch. Orecchiette gibt es auf jeden Fall noch. Tagliatelle gibt es auf jeden Fall noch. Fusilli habe ich. Penne habe ich. Dann heißen die Schmetterlingsnudeln aber anders. Suppennudeln gibt es auch noch.
Buchstabennudeln gibt es auch noch.
Ja, aber das ist keine Nudel.
So.
Aber wurde noch Pasta oder Nudeln gefragt? Es gibt ja noch Reisnudeln, dann gibt es noch die.
Okay, das ist ein mieser Hack, aber ich hätte jetzt gedacht, alles. Ja, gut. Dann hätte ich gesagt,
hast du aber nicht.
Habe ich nicht. Aber ich hätte gedacht, alles, was italienisch ist. Ja, ich glaube, dass es in der Summe ist, hat gewonnen. Kann man nicht.
Den Trostpunkt, den muss ich auch zugeben. Abholen.
Und zum Abschluss, wie viele Summer Drinks kannst du aufzählen?
Na gut, das ist jetzt wirklich Definitionssache, ne? Also für mich, ich kann nur mal das Bier nochmal einfach runterbeten, so. Summer Drink, aber sorry, was kann man denn machen? Also dann sage ich mal 5.
Ich könnte jetzt hier nur alkoholische aufzählen, und dann habe ich hier so ein Alkoholproblem an der Wacke, deshalb gebe ich dir das.
Grüne Jugend, Chef in Adern. Ja. Alkohol verherrlichen im ÖRR-Programm. dann mache ich eiskalt jetzt nur alkoholische Sachen. Caipirinha, Sex on the Beach, die gute alte Weißweinschorle, Zombie, gibt's nicht, der haut rein, ne? Aber es ist schon auch. Oh, ich nehme einfach das gute Bier. So, das ist ein Radler. Da, 5 reicht.
Du hast den Aperol Spritz vergessen, glaube ich.
Okay, das hat mir geholfen. Dann teilen wir uns das Ding. Aperol Spritz, passt.
Und der Endstand ist 8-6 für Jan.
Geil, ich habe gewonnen. Wir machen jetzt weiter mit Politik. Und zwar nächstes Thema. Und ich sag mal so, das wird nicht so locker.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Der Slogan ist nicht gut gealtert. Immer wieder steht die Polizei in der Kritik. Sei es wegen rechtsextremen Aussagen in Chatgruppen oder der mangelnden Aufarbeitung polizeilicher Gewalt. Verfahren gegen beschuldigte Polizistinnen und Polizisten werden häufig eingestellt. Anklagen sind selten. Kritiker sprechen von strukturellem Versagen im Umgang mit Polizeigewalt und fordern unabhängige Kontrollmechanismen. Aber auch die Gewalt gegen Polizisten ist auf einem sehr hohen Niveau. Zehntausende Stellen sind unbesetzt. Immer weniger Menschen wollen den Job machen. Was muss sich im System jetzt ändern?
Die Inspiration für unsere zweite Maßnahme haben sie selber geliefert. Und zwar gab es da kurzen Stress wegen ihrer Klamottenwahl. Und sie sind mit einem Pulli in den Bundestag gegangen, auf dem stand ACAB. Und wer so gar nicht weiß, was gemeint ist, wofür steht denn ACAB?
All Cops are Bastards, kommt ursprünglich aus den USA mal. Und das hat eigentlich eine sehr lange Geschichte, habe ich nicht erfunden.
Was bedeutet das genau für Sie?
Ich glaube, es ist eine Systemkritik an der Polizei, die sehr vereinfacht ausgedrückt ist, gerade ja auch in einem linken Spektrum. Aber es bedeutet vor allem, das hat sogar das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass eine Systemkritik an der Polizei ist, dass man darauf aufmerksam macht, dass man eben der Polizei als so staatliches Gewaltmonopol gerade nicht vertrauen kann.
Ich meine, effektiv steht es, wer in Großstädten ist, auch aus Fußballszenen und sowas, auf jedem Sticker, der irgendwie in einer Laterne hängt, so. Bestimmt auch in der Nähe vom Bundestag. Aber wir haben uns gedacht, in so einem Podcast haben wir ja genug Zeit, mal in Ruhe drüber zu sprechen, was sie an der Polizei stört und wie eine Polizeireform aussehen könnte. Und das machen wir jetzt. In der Berichterstattung nach dem ACAB-Gate, sag ich mal, ist immer wieder der Name Ruven Lauer gefallen. Der 29-jährige Polizist wurde vergangenes Jahr beim Anschlag in Mannheim ermordet. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sieht Polizisten und Polizistinnen und Polizisten als Menschen, die für unsere Sicherheit, Freiheit und Demokratie ihr Leben riskieren. Verstehen Sie, dass dieser Slogan große Teile der Gesellschaft deshalb heftig empört?
Ich finde, die legitime Kritik daran ist, dass man nicht möchte, dass Menschen als Bastarde bezeichnet werden. Da würde ich nochmal so auf die Metaebene gehen. Ich glaube aber, wenn wir anfangen, quasi das Gewaltmonopol in einen Kollektivschutz zu nehmen, statt tatsächlich darüber zu sprechen, und da kann man meine Kritik verkürzt finden, was das Problem eigentlich gerade ist, dass gerade migrantisierte Menschen sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen können, wenn sie der Polizei auf der Straße begegnen in großen Fällen. Ja, Sie hatten Rufen angesprochen, aber so Lorenz wurde letztens von der Polizei erschossen. Es kam jetzt raus, dass nicht mal ein Warnschuss abgegeben wurde. Dann ist natürlich auch die Frage, wie soll man eigentlich sicher sein vor einer Polizei?
Ist das dann nicht auch einfach eine Metakritik, wenn man sagt, okay, dann, also ich meine, das Erste, was man immer hört, ist ja, aber hier, wenn ich das jetzt als Polizist höre, dann muss ich mich ja wahnsinnig beleidigt fühlen, weil ich riskiere mein Leben. Es ist jetzt kein so einfacher Job. So. Muss man diese Kritik dann irgendwie so zugespitzt, wie sie ist, auch vom Einzelnen wegnehmen?
Natürlich. Also es geht ja um ein System der Polizei. Genauso, ich glaube, was ja auch viele sagen, ist so all men, wenn es darum geht, dass Männer in diesem System Scheiße bauen. Und deshalb meine ich trotzdem nicht meinen Freund oder meinen besten Freund vielleicht. Aber irgendwie sind vielleicht sie mitgemeint, weil sie in ein System gehören. Und deshalb meine ich auch nicht meine Freundinnen, die BundespolizistInnen sind, sondern ich meine das System der Polizei dahinter. Und ich glaube schon, dass wenn Menschen das zu sehr auf sich beziehen, sie vielleicht auch das Gesamtproblem versuchen, damit ein bisschen auszublenden. Und das haben wir ja. Wie soll ich mich dann sicher fühlen?
Es gibt diesen Slogan, not all men, but somehow always a man. Ja. Vielleicht kann man das ein bisschen diplomatisch darauf auch übertragen. Sie haben aber auch mal gesagt, was machen Polizisten eigentlich beruflich? Ja. Worauf war es bezogen und wen rufen sie denn, wenn sie bedroht werden? Also macht die Polizei für sie so einen schlechten Job?
Ja, das ist mein großes Problem tatsächlich. Also das bezog sich damals, war ein TikTok, was ich gemacht habe. Und das bezog sich darauf, dass ich eine Anzeige gestellt hatte über die Online-Wache, weil mich jemand im Internet beleidigt hat und ich dann erstmal monatelang nichts mehr gehört habe. Und dann habe ich dieses TikTok gemacht und dann 2 Wochen später habe ich was gehört. Könnte Zufall sein, könnte nicht, würde ich sagen. Dann wurde ich, hatte ich einen Brief bekommen, wurde auf meine lokale Wache geschickt und die Person dort meinte aber so, naja, sie können jetzt hier einen Strafantrag stellen, aber ganz ehrlich, da wird auch nichts passieren jetzt, der hat noch nie was gemacht, so das ist ein Du-Du-Du und so, das ist schon auch viel Aufwand für uns so. Und da dachte ich so, ja, aber wenn sie das hier allen Leuten so erzählen, natürlich stellt da nie jemand einen Strafantrag, natürlich kriegt dieser Typ dann nie irgendwas ab dafür und ich meine, dass ich verstehe, dass die Polizei überlastet ist. Und ich glaube, wir müssen auf einer anderen Seite auch drüber sprechen, wie Polizeikräfte entlastet werden können. Die haben krass viele Überstunden zum Beispiel. Ich glaube, das tun die Grünen auch. Aber wenn wir nur diesen Diskurs führen und nicht den Diskurs führen, kann ich mir eigentlich sicher sein, wenn ich jetzt die Polizei rufe, dass die mich nicht auch einfach hassen. Also die Person, die bei den Grünen viel zur Polizei gemacht hat, bei Polizeigrün aktiv war, die hat Morddrohungen von ihren eigenen Kolleginnen erhalten und hat daraufhin die Stelle aufgegeben. Also kann ich mir eigentlich sicher sein, dass die Polizei kommt und mir hilft, wenn ich sie jetzt rufe, auch wenn ich ein ACAB-T-Shirt anhabe. Und natürlich werde ich durch mein Weißsein geschützt und wahrscheinlich, weil ich im Notfall eine junge, blonde Frau bin, vielleicht wird mir geholfen. Aber ich muss sicher sein, dass das passiert, weil ich kann ja niemand anderen rufen. Es gibt ein Gewaltmonopol der Polizei.
Was muss ich ändern?
Ich würde sagen, da gibt es verschiedene Sachen. Einmal braucht es eine unabhängige Aufklärung von Polizeigewalt und die wird gerade meistens von der Nachbardienststelle gemacht und da natürlich auf Bro-Basis läuft das vielleicht auch nicht so gut. Zumindest kann ich darauf nicht vertrauen. Das muss bei einer unabhängigen Polizeibeauftragten liegen. Aber zum Beispiel auch ist es so, dass wir ja Bodycams haben, PolizistInnen tragen die zum Teil, nicht alle sind damit ausgestattet, aber wenn die nicht eingeschaltet sind, ist es vor Gericht kein Nachteil für die PolizistInnen. Und ich finde schon, dass es ein Nachteil sein muss, wenn man dieses Instrument der Beweissicherung mit sich trägt und dann das nicht einschaltet, dass es dann zumindest nicht neutral vor Gericht bewertet werden kann. Diese Bodycams pre-recorden 60 Sekunden, das heißt, wenn man die einschaltet, sind die letzten 60 Sekunden auch drauf. Das heißt, selbst wenn man nicht damit gerechnet hat, dass was passiert, kann man sie nach einem Gewalteinsatz der Polizei anschalten und man hätte die Sache drauf gehabt. Und ich würde sagen, quasi dieser Nachteil muss auf jeden Fall aufgehoben werden. Wir brauchen aber auch eine Polizeistudie. Wir wissen eigentlich gar nicht, vielleicht müsste ich die Polizei ja in Kollektivschutz nehmen. Vielleicht sind das ja alles richtig gute Bros. Ich weiß es nicht, weil sich die ganze Zeit gegen eine Polizeistudie gewehrt wird. Und dann, finde ich, kann man nicht einen Kollektivschutz erwarten.
Mhm. Müssten solche Bodycams nicht einfach auch immer an sein?
Ich habe da keine abschließende Meinung zu, weil da ja dann auch so Freiheitsrechte und BürgerInnenrechte gegenstehen. Also ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit gefilmt werden, wenn ich irgendwo rumlaufe. Und ich glaube, es gibt eine große Ausweitung von Videokameras und Videosicherungen gerade. Und ich glaube nicht, dass das immer gut ist für Menschen. Ich glaube aber, dass sie, wenn eben Gewalt eingesetzt wird, auf jeden Fall angeschaltet werden müssen.
Aber ich werde doch auch immer gefilmt, wenn ich in der U-Bahn stehe. Da läuft ja auch die Kamera, das Material wird nach einer Zeit gelöscht, aber ich werde immer gefilmt.
Ja, genau. Wenn wir uns darauf einigen, dann ist das was, da können wir dann überlegen, welche Bedenken, welche Sicherheitsrisiken gibt es da? Ist das die bessere Option? Aber gerade sprechen wir ja nicht mal darüber, dass sie immer angemacht wird, wenn sie das sollte. Also ich finde, genau, wir können uns darauf einigen, dann können wir nochmal sprechen, aber das ist ja gerade nicht die Debatte.
Macht der Polizist oder die Polizistin das selber an, das Ding?
Ja. Also nicht alle PolizistInnen tragen das, sondern genau, das ist unterschiedlich, wer die trägt und wer nicht. Genau, aber ja, die können selbst angeschaltet werden.
Ein Begriff, den man immer wieder hört, ist der sogenannte Korpsgeist, also der Zusammenhalt untereinander. Das klingt jetzt erstmal gut, aber es ist gar nicht mal so gut, wenn beispielsweise bewusst falsche Aussagen von Kollegen bestätigt werden oder einfach auch Fehlverhalten, was einen vielleicht auch individuell schon auch belastet oder stört, einfach ignoriert wird. Was kann man dagegen tun?
Eine unabhängige Polizeibeauftragte zum Beispiel, darüber hatte ich ja gerade schon gesprochen, wenn quasi nicht die Jungs von nebenan deine Sachen aufklären, sondern es tatsächlich eine unabhängige Stelle gibt, die auch dafür ausgebildet ist, Dinge aufzuklären, dann kann ich mir als Person sehr viel sicherer sein, dass ich mich auch an die wenden kann und dass es da ein gerechtes Verfahren gibt.
Auch anonym?
Dass quasi KollegInnen sich anonym da melden
genau,
können.
Genau, richtig.
Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist was, was dann eine Polizeibeauftragte sehr viel besser einschätzen kann als ich, aber ich kann mir das vorstellen, dass es helfen könnte.
Fangen wir mal andersrum. In ganz Deutschland sind Zehntausende Polizeistellen unbesetzt und haben sich Millionen Überstunden angesammelt und gleichzeitig verdient man als Polizist jetzt auch nicht gerade königlich. Müssen wir den Beruf nicht einfach auch attraktiver gestalten, damit aus der breiten Gesellschaft sich mehr Menschen dafür interessieren?
Wir müssen vor allem gucken, wo die Menschen gerade eingesetzt werden. Also die Überstunden kommen ja zum Beispiel auch daher, dass die gerade Grenzkontrollen durchführen, die unnötig und illegal sind, also rechtswidrig sind, wie ja bereits auch festgestellt wurde.
Ich glaube, das wird erst festgestellt, wenn sich der EuGH dazu abschließend äußern würde.
Drei Menschen wurden ja gerade schon quasi illegal gepushbackt. Das hat ein Berliner Gericht bereits festgestellt. Und da könnte man überlegen, ob man da wirklich die Überstunden aufbauen will. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel für die massive Sicherung von Fußball spielen, für die ja auch der deutsche Staat aufkommt, während Clubs und Vereine da, und ich weiß, das ist sehr kontrovers, aber Clubs und Vereine da sehr große Gewinne bei rumfahren. Also genau, ich glaube, wir sollten vor allem überlegen, wo wollen wir überhaupt Polizistinnen und wo sind sie auch sinnvoll.
Thema Polizeigewalt, eine Studie der Ruhr-Universität Bochum von 2020 mit über 3.300 Betroffenen kam zum Ergebnis, dass viele Fälle nicht angezeigt werden. Schätzungen der Forscher legen nahe, dass die tatsächliche Zahl an rechtswidriger Polizeigewalt etwa 5-mal höher sein könnte als die offiziell erfassten Fälle. Da kann man jetzt natürlich über Bodycam reden, da kann man über wahrscheinlich auch eine Kontrollbeschwerdestelle reden, wie wir schon hatten. Aber wie viel davon passiert einfach aus dem Wissen heraus, im schlimmsten Fall, man will den Leuten nichts unterstellen, aber könnten wir
ja
eh nichts.
Ja, ich glaube, dass es einen großen Vertrauensverlust ja auch in die Polizei gibt und dass der wiederhergestellt werden muss. Und das passiert eben dadurch, dass ich weiß, dass wenn ich das zum Beispiel anzeige, wenn dass Leute sich drum kümmern und dann PolizistInnen auch vom Dienst freigestellt werden zum Beispiel. Wir haben aber gerade auch die AfD ja zum Beispiel als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und man könnte jetzt Menschen, die aktiv bei der AfD unterwegs sind und im Polizeidienst sind, zum Beispiel freistellen. Und das ist aber in den Bundesländern etwas, was die Bundesländer tun müssen. Und da wäre mein dringender Aufruf zum Beispiel an die Bundesländer das zu tun. Weil wie soll ich, wenn jemand in einer gesichert rechtsextremen Partei aktiv ist, wie soll ich dem denn vertrauen?
Gleichzeitig andersrum denke ich mir halt dann irgendwie immer, wenn man sieht, wie oft auch Polizistinnen und Polizisten literally der Arsch vom Dienst sind, so, wenn man auf Demos ist, angeschrien wird, angespuckt wird, sich die ganze Zeit anfeinden lassen muss. Es gibt Erhebungen darüber, dass vom Bundeslagebericht BKA, dass die Gewalttaten gegen Polizistinnen und Polizisten auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind mittlerweile. Muss man sich dann nicht auch Gedanken machen darüber, wie man die Polizei besser schützen kann, damit die sich auch in der Ausübung ihres Jobs sicher sein können?
Natürlich würde ich mir wünschen, dass PolizistInnen, wenn sie ihren Job ausüben, sicher sind. Ich glaube, dass es da ein Berufsrisiko gibt, was man bestimmt nie ausräumen kann. Aber ich glaube auch, dass die Debatte falsch ist, dass wir, wenn wir noch mehr Taser und noch mehr Waffen geben, die Menschen sicherer werden. Also ich glaube, worüber wir auch nachdenken sollten, ist eigentlich, welche Rolle soziale Arbeit in dieser Gesellschaft hat und ob PolizistInnen, wie sie gerade eingesetzt werden, immer gut eingesetzt sind. Wenn wir an den Fall von Mohamed Lamin Dramee denken in Dortmund, der zum Beispiel mit einem Küchenmesser gedroht hat und dann PolizistInnen ihn erschossen haben, der jugendlich war, auch unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter, wo wir drüber gesprochen haben, dann frage ich mich schon, ob nicht in solchen Momenten eigentlich eine psychologisch oder sozialarbeiterisch ausgebildete Person nicht quasi eigentlich für die Person, aber auch für die Polizei die bessere Ansprechperson gewesen wäre. Also wir sollten uns vielleicht als Gesellschaft auch fragen, ob quasi wir vielleicht die Polizei zum Beispiel zum Teil ersetzen oder erweitern können durch eben genau dieses Personal, was nicht in erster Linie tatsächlich quasi Gewaltdurchsetzung macht und im schlimmsten Fall rettet, sondern was mehr auch auf Augenhöhe und auf einer sozialarbeiterischen und psychologischen Kompetenz arbeitet und auch PolizistInnen dafür besser schulen. Ich glaube, dann auch sind auch die sicherer in ihrem Beruf.
finde ich immer sau schwierig, weil gerade, wenn ich mir vorstellen würde, also steht jemand und hat ein Messer und kann innerhalb von, keine Ahnung, das sind 10 Meter zwischen einem oder sowas, man kann innerhalb von kürzester Zeit mit einem Messer vor einem stehen und auf einen einstechen. So. Ich möchte nicht in der Haut der Person stecken müssen, da eine Entscheidung zu treffen. Nach dem ACAB Gate, ich weiß nicht, ob der Name jetzt hier, ob ich ihn gelesen habe oder hier mit reingebracht habe, hat Winfried Kretschmann, der einzige grüne Ministerpräsident, über sie gesagt: Ich verstehe nicht, was die bei uns will. Und auch Cem Özdemir hat geschrieben: Die Polizei verteidigt im höchstpersönlichen Einsatz jeden Tag die Werte, die uns als Partei ausmachen. Wer das nicht kapiert hat, ist bei uns falsch. Das Problem dieser permanenten Grenzüberschreitung Einzelner ist, dass der Eindruck entsteht, sie hätten irgendwas mit den Grünen zu tun. Hat ihre Haltung nichts mit den Grünen zu tun? Wenn man überlegt, das klingt tatsächlich heute zum Beispiel eher so als das, was man von der Linken hört.
Ich glaube, ich bin genau richtig in der Grünen Partei und deshalb bin ich ja damals auch dahin gekommen und deshalb bin ich jetzt auch weiter Grüne Jugendsprecherin. Aber ich habe natürlich ein bisschen ein anderes Anliegen als die Grüne Parteispitze oder auch Cem Özdemir oder Michael Kretschmann, die ja in Baden-Württemberg eine Wahl gewinnen wollen. Ich spreche ja vor allem für junge Menschen in der Partei und vor allem gehören wir ja auch zum linken Flügel der Partei. Das heißt, was mein Ansinnen ist, sind ja Debatten von links auch in den Grünen zu gestalten. Das ist auf jeden Fall nicht das Ansinnen von Cem Özdemir, der sagt, Zuwanderung ist eine Zumutung. Ich würde sagen, das sind quasi die Grenzen, in denen wir uns in den Grünen bewegen. Also ich würde schon sagen, dass ich quasi die direkte Gegenspielerin so ein bisschen bin, wenn wir auf die ganze Parteilinie schauen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es beides in der Partei gibt. Und ich glaube, dass es gerade linken Menschen in der Partei auch viel Hoffnung gibt.
Und andersherum, warum sind Sie bei den Grünen und nicht bei den Linken?
Oh, das ist jetzt eine längere Geschichte. Ursprünglich aus einem Zufall tatsächlich bei den Grünen eingestiegen. Aber ehrlich gesagt, ich lebe auch einfach in Ost-Berlin. Und da ist die Linke nicht die Linke, wie man sie jetzt vielleicht in dem neuen Aufschwung kennt, sondern durchaus noch durchsetzt von sehr schwierigen Strukturen. Und genau, ich bin sehr froh, dass ich in Lichtenberg bei den Grünen und nicht in Ost-Berlin bei den Linken bin. Ich glaube, da wäre ich nicht lange geblieben.
Lichtenberg hat die Linke aber immerhin den Wahlkreis gewonnen, muss man sagen. Cem Özdemir will Ministerpräsident im konservativen BAVÜ werden. Können Sie ihn ein bisschen verstehen, dass man ihm mit solchen Skandalen aus der eigenen Partei Probleme macht?
Ich glaube, wir haben ja nicht nur diese Wahl. Das ist ja vielleicht auch ein relevanter Faktor. Zum Beispiel in Berlin ist ja auch Wahl in 2026.
Ein bisschen später.
Ein halbes Jahr später als in Baden-Württemberg. Und ich glaube, dass die Grüne Partei es schaffen sollte, sowohl Berlin als auch Baden-Württemberg zu erreichen. Und genau, da spielen vielleicht wir auch unterschiedliche Rollen.
Ich glaube, die Überleitung ist gerade sehr, sehr gut, weil jetzt können wir nicht am Ende so einen kleinen Ausblick nochmal wagen. Wird die grüne Jugend bald vom Verfassungsschutz beobachtet? Weil das ist das, was die Junge Union zum Beispiel fordert. Was ist da Ihre Antwort?
Ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube aber auch, dass die Junge Union ja sagt zum Beispiel, dass man die AfD inhaltlich bekämpfen müsste und nicht vom Verfassungsschutz beobachten. Ich frage mich, ob die JU nicht einfach auch unsere Positionen übernehmen will, statt uns vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen.
Ich glaube, da muss ich die Junge Union in Schutz nehmen. Ich glaube, die haben nicht gesagt, dass die AfD nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte.
Aber dass man sie inhaltlich schlagen soll. Vielleicht versuchen sie uns auch einfach mal inhaltlich zu schlagen, statt dem Verfassungsschutz vorzusetzen.
Aber vielleicht werden einfach beide trotzdem beobachtet.
Dann sehen wir uns hier wieder.
Die Grünen haben mit einem Mittekurs das beste und das zweitbeste Wahlergebnis bei Bundestagswahlen geholt. Warum sollte die Partei wieder linker werden?
Also gerade wurde sie von der Linkspartei zum Beispiel überholt in den Umfragewerten. Das könnte eine Dynamik sein. Aber auch, dass wir zur letzten Wahl sehr, sehr viele junge Menschen und 700.000 Menschen an die Linkspartei verloren haben. Die Frage ist doch, wäre nicht noch mehr mit drin gewesen, hätte man nicht den Mittekurs gehabt. Weil wir haben auch 500.000 Menschen, glaube ich, an die CDU, an WählerInnen verloren. Das heißt, das scheint ja nicht so gut gelungen zu sein.
Naja, aber bei der letzten Wahl, das war das zweitbeste Ergebnis, was die Grünen je bundesweit geholt haben. 2021 war es das Beste. In den Jahren davor, wo man dann doch noch ein bisschen linker aufgestellt war, war man eben nicht so gut. Ist das nicht, also ich meine, das ist viel Glaskugelleserei so, aber ist das die Zukunft, wo man sagen muss, okay, die Grünen müssen wieder mehr an den Linken randrücken, auch wenn man sich vorstellen könnte, da vielleicht irgendwie diese Verankerung in der Mitte, die in den letzten Jahren passiert ist, dann aufzugeben?
Ich würde, glaube ich, gerne über einen Mittebegriff sprechen, weil wer ist denn diese Mitte? Also wenn wir zum Beispiel, klar, wenn wir zum Beispiel sprechen über eine ökonomische Mitte, haben 50% der Deutschen kein Vermögen. Möchte ich, dass die Grünen für die Politik machen? Auf jeden Fall.
Mitte.
Genau, aber die Frage ist doch, welche Leute wollen wir erreichen und ist eine politische Mitte, wie Sie sie benennen, gerade vielleicht enttäuscht und was bedeutet es aber quasi Politik für die Mehrheit der Gesellschaft zu machen und kann dann, wenn diese Politik einfach links ist, wird dann nicht auch eine demokratische Mitte, eine linke Mitte? Also die Frage ist doch, was hat man als Angebot an die Politik und da würde ich mir wünschen, dass es ein Angebot ist, was eben die Mehrheit der Menschen erreicht. Günstige Mieten, Kita-Plätze, mehr Geld am Ende des Monats im Portemonnaie, aber auch die Sicherung unserer Lebensgrundlagen und quasi der Menschheit mit dem Klimawandel. Und ich glaube, dass das ein attraktives Politikangebot ist. Aber das muss dann nicht unbedingt mit einem Mittekurs passieren, sondern es muss passieren, dass die Menschen tatsächlich daran glauben, Demokratie muss sich auch für die lohnen, dass sie es mit auch einer linken Grünen schaffen können. Und ich glaube, gerade glauben sie ja oft auch eher an die Linken als an die Grünen leider.
Brauchen die Grünen eine Jette Nizat und einen Cem Özdemir?
Sie brauchen auf jeden Fall mich.
Man kann auch Dinge sagen, ohne Dinge zu sagen. Schauen wir mal 5 Jahre in die Zukunft. Welche Rolle spielen Sie dann bei den Grünen, wenn es nach Ihnen geht?
Weiterhin eine linke Stimme. Und wie die dann aussieht, ich bin dann zu alt für eine Jugendorganisation, aber mal gucken, wie es denn dann so weitergeht mit den Grünen und mir. Ich glaube, diese Glaskugelsache, das kann ich nicht so gut. Ich glaube, ich muss auch irgendwann wieder Geld verdienen. Das tue ich gerade nicht so gut. Ich möchte nicht in ein Parlament, das weiß ich. Ich glaube, das ist nicht mein Ort, aber da quasi als außerparlamentarische und parteiische Opposition und Linksrutsch zu wirken, wäre gut.
Also eine Bundestagskandidatur ist absolut undenkbar für Sie?
Man soll niemals nie sagen, aber ich verspreche 2029 nicht für den Bundestag zu kandidieren.
Das ist eine Ansage. Das speichere ich mir ab im Kopf. Kann ich dann irgendwie nochmal aus der Tasche kramen, falls es anders kommt. Wenn Sie den Podcast schon mal gehört haben, wissen Sie, am Ende gehen wir mit Musik raus. Und Sie tanzen viel auf TikTok. Zu welchem Song würden Sie mit Markus Söder gemeinsam einen TikTok aufnehmen?
Welchen Song mit Markus Söder? Deutschland von Chiago und Ike Mel.
Damit gehen wir raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren, aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.